Herzlich willkommen da draußen an all den Bildschirmen. Wie oft haben Sie heute schon auf die Uhr geschaut? Einmal, zehnmal, 20-mal, unbewusst vielleicht schon 100-mal? Handy als Wecker und schon haben Sie das erste Mal drauf geschaut? Wenn wir auf die Uhr schauen, wo schauen wir denn da eigentlich hin? Wenn wir auf die Uhr schauen, schauen wir auf Digitalanzeigen an Bahnhöfen, an Flugsteigen. Digitalanzeigen im Auto. Also irgendwie haben wir dauernd irgendwas Digitales vor uns. Wir sehen in diesen Digitalanzeigen die Uhrzeit auf die Sekunde, auf die Zehntelsekunde, auf die Hundertstelsekunde genau. Bringt uns das denn tatsächlich weiter? Ist das tatsächlich das, was wir brauchen, oder hat das mit Uhrzeit nur noch bedingt was zu tun? Ich glaube, wir tauchen heute eben nicht in diese Welt der, na, modern ist vielleicht übertrieben, weil es Allgemeinplatz ist, aber nicht in diese Welt der Uhren oder der Zeitmessung ein, sondern wir tauchen heute in eine ganz andere Welt ein, nämlich in die Welt der mechanischen Uhren, in die Welt der Uhren, die handmade sind, in die Welt der Uhren, die hochklassig sind. Und das hat natürlich was mit Luxus zu tun. Das führt mich zum Thema Luxus. Luxus wird ja ganz unterschiedlich verstanden. Für denjenigen, der über nicht viele Mittel verfügt, hat Luxus etwas ganz anderes an Bedeutung. Jemand, der über mehr Mittel verfügt, für den ist ein schnittiger Sportwagen in der sechsstelligen Preisklasse, hat etwas mit Luxus zu tun. Wenn man aber von Luxus spricht, dann spricht man selten auch von Nachhaltigkeit. Und wenn ich mir jetzt bei dem Bild des Sportwagens bleibe, wenn ich mir einen Sportwagen für 200.000, 300.000 Euro kaufe und dann mit einem 100-Kilometer-Verbrauch von 25 Liter über die Autobahn fahre mit knapp über 300, hat das was mit Nachhaltigkeit zu tun? Ja, für die meisten nicht. Wenn wir aber heute unsere Manager Lounge hier sehen, dann haben wir eine Wortpaarung oben drüber, die mit Luxus und Nachhaltigkeit spielt und die Frage stellt, ist das eigentlich ein Widerspruch oder ist das ein Dream Team? Kann es ein Dream Team sein? Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich zur Manager Lounge heute Abend. Mein Name ist Jürgen Siegemund. Ich bin Ihr Präsident in der Manager Lounge in Frankfurt am Main. Und es gibt, glaube ich, kaum einen besseren Gesprächspartner zum Thema Luxus und Nachhaltigkeit, als einen CEO einer großen und gut bekannten, sehr bekannten Uhrenmanufaktur. Und ich sage absichtlich Manufaktur, weil handmade. Und da kann man natürlich an alle möglichen Uhrenmarken denken, aber an was denken wir? Wir denken natürlich an IWC Schaffhausen. Und wir denken damit an den CEO von IWC Schaffhausen, an Chris Granger Herr, den ich hiermit ganz, ganz herzlich heute Abend begrüße. Chris, herzlich
Dankeschön,
willkommen.
Herr Siegmund. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Zuschauer und Zuhörer. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen heute Abend. Es freut mich sehr, diese Zeit mit Ihnen verbringen zu dürfen und freue mich sehr auf das Gespräch. Und schönen guten Abend aus Schaffhausen mit 26 Grad. Heute der Rekordtag des Jahres bisher, was endlich den Winter etwas schmelzen lässt. Wir haben immer noch in den Bergen so 2,50 Meter, 2,80 Schnee. Aber wir hoffen, dass das demnächst mal in den Sommer übergeht hier.
Na gut, die 250 wären ja perfekt für das Snowboard, das Sie zum Geburtstag geschenkt bekommen haben. Also, oder die Snowboard, oder den Snowboard-Tag, den Sie geschenkt bekommen haben. Also, es geht immer noch, es würde immer noch gehen, ja?
Ja, ich war gerade oben am Freitagmorgen. Der Funpark steht noch, die großen Rampen stehen auch noch, die Halfpipe auch noch. Man könnte theoretisch.
Also,
Solange es nicht
perfekt.
Betrieb und Versicherung, lassen wir das lieber.
Lassen wir das lieber, genau. Nee, also nochmal herzlich willkommen. Chris Granger Herr ist, und nur ein paar Worte zu seinem Lebenslauf. Sie haben alle sicherlich gelesen in unserer Einladung der Manager Lounge, worum es geht und wer er ist. Ich wiederhole es nochmal ganz, ganz, ganz kurz. Er ist seit 2006 bei IWC und hat 2017 die Position des CEO übernommen, nachdem er dort von Marketing bis hin zu Executive Brand Architect und Director Retail International als Sales Director unterwegs war, also Markenbotschafter im Marketing, PR- und Vertriebssinne par excellence und seit 2017 als CEO. Mit Uhren hatte er früher so gut wie gar nichts zu tun. Jedenfalls außer er hatte einen am Handgelenk und sein Vater ist an der Bahnhofstraße in Zürich vor einem Uhrenladen stehen geblieben und hat dann sich die Uhren angesehen. Aber er kommt eigentlich aus der architektonischen Seite. Er ist Architekt. Und
Die Geschichte müssen wir noch ein bisschen arbeiten, aber ja, so kam
okay.
er dann.
Die können wir gerne noch ein bisschen rausarbeiten. Aber Architekt und Design ist ja zumindest schon mal der Ursprung gewesen. Und wie man da zu Uhren kommt, das werden wir auch sicherlich noch mit behandeln. So, Nachhaltigkeit und Luxus. Bevor wir da richtig einsteigen, möchte ich ganz gerne auf Ihren Weg bei IWC nochmal eingehen. Architekt zu dem, was Sie heute machen. Würden Sie uns diese Verbindung mal ein bisschen erklären? Natürlich ist auch ein Uhrwerk ein architektonisches Meisterwerk, aber so fing es ja nicht an, ja?
Nein, so fing es in der Tat nicht an. Ich kam eigentlich wirklich, wie Sie es beschrieben haben, mein Werdegang kommt eigentlich über die Innenarchitektur. Ich habe im Süden von England studiert, dann nochmal hier einen zweiten Studiengang vollendet in Basel an der Hochschule für Gestaltung und Kunst. Kam so eigentlich an meinen ersten Job im Bereich Interior Design in Zürich damals und in dieser Rolle dann sehr schnell die Anfrage von IWC, ob wir als Architekturbüro das Museum für IWC gestalten würden. Das war für mich eine Chance, die ich mit voller Freude ergriffen habe, weil ich wirklich eine Beziehung hatte zu der Marke IWC, zu dem, was das aussagt, was mich schon einige Jahre begleitet hatte in meinem Werdegang. Und gerade durch die Affinität von mechanischen Uhren von meinem Vater war ich da wirklich nicht sehr zögerlich, als die Chance kam, an diesem Museum zu arbeiten. Und bei dieser Gelegenheit entstand dann auch die kleine Boutique hier in Schaffhausen in der Manufaktur gleichzeitig. Ich bin da in Berührung gekommen mit der Strategie von IWC zu der Zeit, weltweit ein Netzwerk von eigenen Boutiquen und Läden aufzubauen. Musste dann auch feststellen, dass es niemanden gab bei IWC, der sich wirklich mit dem Bereich Ladenbau auskannte. Und da sah ich einfach meine Chance. Habe mich damals beworben, habe dann angefangen im Bereich Trade Marketing für den Bereich Ausstellungen, Architektur, Ladengeschäfte und habe eigentlich so die Chance gehabt, das Business weltweit von IWC sehr gut kennenzulernen. Ich glaube, ich habe angefangen damals bei laufender Boutique Nummer 004, wenn ich mich richtig erinnere, die Boutique in Zürich. Heute sind wir, glaube ich, bei 415 Projektnummern oder sowas um den Dreh. Also das ist einige weltweit gebaut. Und es gibt dann natürlich einen fantastischen Einblick in lokale Spezialitäten, in Kundenwünsche, in die Art, wie eigentlich das Business dem Kunden gegenüber läuft, weil dieser Kontaktpunkt damals vor der großen Phase des E-Com, des physischen Kontaktes zwischen dem Endkunden und dem Produkt an sich in diesem teils kommerziellen, teils musealen, teils sozialen, gesellschaftlichen Setting einer Boutique ist ein wirklich tolles Studium, um unsere Kunden, unsere Produkte gut zu verstehen. Und als ich dann einige Jahre später die Gelegenheit hatte, unsere neue Manufaktur 13.000 Quadratmeter von Grund auf mitzuentwickeln, dann auch die andere Seite von diesem Business kennenzulernen und wirklich zu verstehen, wie aus einer rohen Metallplatte und einer rohen Metallstange ein Uhrengehäuse, ein Uhrwerk und am Ende eine fertige Uhr wird. Und ich glaube, diese zwei Dimensionen, die weltweite Distribution und die Manufakturseite, die geben einem als Architekt und Designer ein bisschen einen unfairen Vorteil, weil man natürlich sehr viele Facetten von diesem Business kennenlernt. Viel mehr noch, als wenn man sich nur mit dem Bereich Marketing oder Sales in einem Land beschäftigt. Man bekommt so wirklich einen tollen Rundumblick vom Beginn einer Idee bis zum fertigen Interaktion mit dem Kunden. Und ich glaube, die Gemeinsamkeit, weil Sie es kurz angesprochen haben, wie kommt man da zu CEO? Ich würde immer noch sagen, man kann in dem Bereich technisch, man kann unheimlich viel lernen an den Fertigkeiten, die es braucht für gute Operations, für gutes digitales Marketing und so weiter. Aber so dieses Grundgespür für die Ästhetik und den Sinn und die Bedeutung einer Marke, das ist immer noch der Teil, der, ich glaube, der unheimlich schwer vermittelbar ist. Und ich finde immer wieder, dass Leute, die ein gutes ästhetisches Grundverständnis haben und Leute, die eine Marke spezifisch verstehen, und das ist keine übertragbare Fähigkeit, ja, nur weil wir heute die Marke IWC verstehen und zwei, drei andere vielleicht, heißt das nicht, dass wir in der Marke XYZ auf gleiche Art eintauchen können. Da muss man wirklich ein Feeling dafür haben. Und die meisten Entscheidungen, die wir treffen, sind am Ende ästhetische Entscheidungen, weil unsere Kunden, die kaufen bei uns eine Markenidentität, ein Uhrendesign, eine Uhrentechnik, aber da ist unheimlich viel Ästhetik dabei. Und ich glaube, das zu verstehen und zu spüren, ist ein ganz wesentlicher Bestandteil von dem täglichen Jobinhalt eines CEO in der Luxusbranche. Deswegen fand ich auch den Übergang von Architektur und Design und Markenstrategie in diese Rolle einen einfacheren, als ich befürchtet hatte am Anfang, sagen wir mal so.
Es stellt auf jeden Fall überhaupt keinen Bruch dar, so wie Sie das herleiten. Und Sie haben
Ja, ich mache immer
tatsächlich
noch
völlig
dasselbe
recht.
jeden Tag. Das heißt, schön im Design.
As long as it's not boring, es ist alles wunderbar. Aber das bringt mich gerade, weil Sie sagen, dass Sie mit Job Nummer 004 angefangen haben, das bringt mich gerade zu einem Ihrer letzten, ich sag mal, Kreationen in Sachen Shop, die auch sehr viel mit einer neuen Customer Experience zu tun haben. Ich habe mir mal das Video angesehen von dem Shop in Zürich. Das fängt ja an draußen quasi über den QR-Code schon vor dem Fenster, bevor man eigentlich reinkommt. Und dann taucht man da in eine Welt ein, die ja als Konzeptstore sehr viel auch mit Racing zu tun hat. Und das ist ja eine Ausrichtung, auch was Ihren Markenbotschafter Hamilton betrifft. Aber das ist ja nur eine Ausrichtung. Aber von diesem Konzeptstore her möchte ich vielleicht mal anfangen, da einzusteigen in die Marke, in die Darstellung und wie das dann weitergeht über die Vertriebskonzepte, wie jetzt heute Vertrieb geht. Vielleicht, dass wir da mal ein bisschen Frage-Antwort hin und her gehen können, weil da kommen wir nämlich auch dann zum Thema Nachhaltigkeit meiner Ansicht nach. Dieser Shop ist für mich ja New Experience Concept Store, haben Sie es genannt selbst, als Sie vor dem Laden standen und da also vor den und den und den und den QR-Code da gescannt haben. Was ist denn da tatsächlich der neue Approach dabei, außer dass Dinge, die man vielleicht jetzt schon kennt, zusammengepackt wurden, auch konzentriert auf zwei Ebenen? Ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja, also
Natürlich
klar.
übertreiben nicht zu sagen, das ist völlig zu Recht und ich kann Ihnen auch Sie beruhigen, es geht nicht um den QR-Code daran. Das ist wirklich am Ende des Tages natürlich nur eine der digitalen Spielereien, die die Interaktivität erhöhen, vor allen Dingen außerhalb der Ladensöffnungszeiten und so weiter. Aber es geht hier um was anderes. Es geht für uns wirklich darum, dass in dem technologischen Zeitalter, in dem wir uns befinden, hat sich die ganze Art, wie unsere Kunden mit uns interagieren, fundamental geändert. Und auch die Bequemlichkeit, heute an Informationen zu kommen, in einem sehr hohen Detaillierungsgrad, das kann ich heute sehr komfortabel rund um die Uhr von jedem meiner Geräte tun. Und in dem Kontext war ich einfach von vornherein der Überzeugung, dass es heute nicht Motivation genug sein kann, Uhren in einem Ladengeschäft auszustellen, um Kunden wirklich zu motivieren, vom heimigen Sofa aufzustehen und per öffentlichen Verkehr, Fahrrad zu Fuß oder mit dem Auto in die Stadt zu fahren und eine Boutique zu besuchen. Und natürlich ist der Kauf von einem emotionalen Produkt wie einer Uhr ist immer viel, viel mehr als nur, was kann die Uhr, wie groß ist sie, passt sie mir und gefällt mir die Farbe, sondern es geht sehr stark auch für viele Kunden um darum, die Marke physisch zu verstehen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig im digitalen Zeitalter. Nicht zuletzt sehen wir ja auch, dass reine Pure Player wie Amazon und andere, Mr. Porter, über physische Konzepte nachdenken, weil in diesem Wertesystem, was Luxus beschreibt, möchte ich als Kunde oftmals physisch fühlen, face to face mit den Repräsentanten der Marke und mit dem physischen Umfeld, was mir diese Marke wirklich sagt. Und das kann ich natürlich auf Zoom, auf FaceTime, auf der Website, im Chat kann ich das ein Stück weit aufbauen. Aber ich bekomme nie so ein gutes Gespür wie einer direkten Gesicht-zu-Gesicht-Konversation. Und der dritte Punkt ist wirklich, dass für viele Kunden natürlich der persönliche Kontakt zwischen Verkaufsberater im weitesten Sinne oder Markenbotschafter und Kunde, der ist im Luxusgeschäft sehr, sehr zentral. Jetzt sagen Sie zu Recht, okay, das war doch schon immer so. Wo ist denn da das Neue? Das ist absolut richtig. Aber was wir versucht haben hier, ist eine völlig andere Eintauchtiefe in die Markenerfahrung, in die Manufakturerfahrung, in die persönliche Erfahrung im sozialen Bereich zwischen Kundenberater und Kunden hier herzustellen und damit wirklich in diesem New Retail-Zeitalter einen absoluten Kontrapunkt zu setzen zu der absolut bequemen Variante, die Uhr einfach direkt auf meinem Smartphone in 4,5 Minuten zu kaufen und auf der anderen Seite eine Erfahrung zu bieten, die mich motiviert, wirklich auch zu diesen Destinationen hinzufahren. Und deswegen sagen Sie zu Recht, wir haben hier nicht versucht, die gesamte Marke in ein Konzept zu packen und überall Ecken aufzubauen zu jeder möglichen Facette dieser Marke, sondern das Ziel war hier, sowohl physisch als auch digital, eine Geschichte zum Eintauchen nahbar zu machen und zu erzählen. Und wir haben das immer so mit dem Slogan umschrieben, das ist wirklich eine Geschichte, in die ich digital und physisch reinlaufen kann als Kunde. Das heißt, wir haben ein Thema genommen und wir haben das auch hier extra vielleicht ein bisschen provokant gepusht und gesagt, nein, ich ignoriere eigentlich alles andere. Das ist hier die Heimatbasis von einer Geschichte. Das ist unser Classic Racing Team und unsere ganze Racing-Geschichte. Und jedes Element in diesem Laden, vom Shopfitting bis zum Bierdeckel, bis zum Gastrokonzept, bis zum Hundenapf, bis zum Modellband, alles, was da drin ist, folgt diesem konzeptionellen Leitgedanken. Und ich habe damit eigentlich eine viel komplettere Erfahrung, die eigentlich ein Event an der Rennstrecke viel näher kommt als einfach im Ladengeschäft. Und dann haben wir ein zweites Level hier eingeführt und haben gesagt, wir möchten die Produkterfahrung und die Manufakturerfahrung viel direkter machen. Wir erzählen unsere komplette Geschichte, unsere komplette Gehäusefertigung, Werksfertigung, der Link in die Manufaktur in Schaffhausen, des Produktdisplays, die jetzt völlig ohne Glas mit direkten, wir nennen die Sensation Displays, wo die Produkte glasfrei direkt viel näher präsentiert werden. Und das Ganze eben umschrieben mit der ganzen Geschichte, die die Parallelen von Auto Engineering, Motor Engineering, Racing und der Uhrenwelt erklären. Und damit haben wir einen Snapshot geschaffen, der einfach mal wirklich eine neue Verbindung zu dem Storytelling herstellt. Und das werden wir dann nicht replizieren, sondern weitere Destinationen kreieren in anderen Städten, die komplett individuell sind, sodass unsere reisende Kundschaft nach Covid dann in Zukunft da auch wirklich wieder was entdecken kann und nicht ein immer gleiches, repetitives Ladenbaukonzept vorfindet.
Das wäre nämlich genau die Fortsetzungsfrage gewesen. Das ist jetzt teilweise ja schon beantwortet, aber dann wird in USA demnächst, oder ich sage mal in USA wahrscheinlich, ein Store entstehen, der die Erfahrung der Pilot Watch mit sich bringt und man sich statt in einen Mercedes, Flügeltüren Mercedes setzen kann und die VR-Brille aufsetzen kann, sich dann in ein Flugzeugcockpit setzen kann und dort fliegen kann, während wir dann vielleicht in ein Stückchen weiter mit Tom Brady Football spielen. Oder wie wird das sein?
Ich schreibe mir das kurz auf und dann haben Sie uns gesagt. Nein, natürlich. Ich möchte auch gar nicht behaupten, dass jeder von diesen Läden immer genau so thematisch direkt umgesetzt ist wie die Geschichte in Zürich. Das haben wir wirklich konzipiert auf unsere Lokalkundschaft hier in Zürich, auf die Vorlieben, auf wie wir wissen, dass die Kunden ticken. Das heißt nicht, dass das in LA, in Beverly Hills nachher genau gleich umgesetzt ist für das Pilotenthema. Der Punkt ist einfach, dass wir aus diesen Läden, die unser Flagship-Konzept ausmachen, wirklich Destinationen machen wollen, wo es sich lohnt, nachher hinzufahren, wo ich Souvenir in Anführungszeichen Artikel habe, die ich nur in diesem einen Laden kaufen kann und die ja wirklich auch eine Erfahrung generieren für die Leute, die mit der Marke vertraut sind, die einfach nicht überall dieselbe ist. Weil ich finde, dass, wenn man sich mit einer Marke sehr beschäftigt, gibt es nichts Langweiligeres, als den 15. gleichen Showroom zu sehen mit den gleichen Produkten, den gleichen Videos. Ab einem gewissen Level, wo ich wirklich diese Boutiquen aufsuche, möchte ich dann wirklich auch individuelle Facetten der Marke und der Persönlichkeiten kennenlernen.
Ja, das kann ich nachvollziehen, was Sie sagen mit der Individualität, weil ich hatte ja die Möglichkeit, in den letzten Jahren bereits zweimal mit EWC in Frankfurt eine Watchmaking-Class zu veranstalten. Das war fantastisch. Und jetzt gerade vor zwei Wochen, ein bisschen mehr als zwei Wochen, eine Watchmaking-Class in München in der EWC-Boutique. Diesmal online, virtuell, hat fantastisch funktioniert. Aber die Boutiquen gleichen sich eben. Die beiden Stockwerke der Boutiquen vom Kamin bis hin sind also ähnlich, auch wenn die Räumlichkeiten ein bisschen anders sind. Das hat mit Zürich, wie ich das im Video gesehen habe, natürlich überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist was völlig anderes, ja.
Nein, ich glaube, das ist interessant, dass Sie diese beiden Boutiquen nennen. Der Grund, warum Sie da ähnliche Elemente gesehen haben, ist, dass die fast zeitgleich entstanden sind damals. Okay. Wir werden aber sehen, wenn Sie da etwas näher eintauchen, dass wir einiges der bayerischen lokalen Elemente in München übernommen haben, die in Frankfurt nicht vorkommen. Aber es ist richtig, dass das Lounge-Mobiliar im Obergeschoss sehr ähnlich in Frankfurt, weil diese Boutiquen praktisch zeitgleich designt wurden. Ja. Aber auch da war schon unsere Absicht, architektonisch wirklich Unterschiede zu machen. Und das werden Sie auch live vor Ort dann sicher sehen.
Ja, das ist natürlich, Frankfurt ist natürlich gleich ein dreifacher Anknüpfungspunkt. Zwei IWC Watchmaking Classes in Frankfurt. Meine Wenigkeit Präsident der Manager Lounge in Frankfurt. Und wer ist in Frankfurt geboren?
Meine Wenigkeit. Stranger.
Back to the roots ist das quasi, ja, als Frankfurter, so
und
nach dem
Motto. Mein Vorvorgänger Günther Blümlein, der kam auch noch von der VDO, wo ich im Schatten damals im Reitstall der Linsenhoff-Familie meine Kindertage verbracht habe. Insofern, der Kreis schließt sich.
Ja, super. Zurück zum Shop und zum Vertrieb. Wenn ich mir die Uhrenindustrie so ansehe, also die mechanische Uhrenindustrie so ansehe, dann sehe ich auch immer mehr in Betrachtung der Kundschaft, wer eigentlich die Kundengruppen sind, die das kaufen, dass sich immer stärker so dieser, ich sag mal, pure hedonistische Gedanken, das ist natürlich jetzt übertrieben, ein bisschen pur, aber schon der hedonistische Gedanke stark durchsetzt. Werden wir irgendwann, weil Sie ja auch auf Instagram oder auf Clubhouse aktiv sind, werden wir irgendwann Vertrieb über Instagram, Clubhouse sehen, dann über diese Schiene vielleicht auch noch customized Watches sehen, dass sie direkt mit einem Kunden Kontakt aufnehmen, der dann bei Ihnen eine customized Watch kauft und hat das vielleicht sogar noch etwas zu tun mit den nicht VIPs, aber VICs, wie Sie es nennen, die Very Important Customers. Ist das Teil eines neuen Vertriebskonzepts?
Gut, das ist schon länger Realität. Ich glaube, wir haben grundsätzlich in unserer Industrie, dort entsteht das Business, wo wir mit unseren Kunden Kontakt aufnehmen. Das hat sich über die Kanäle entwickelt. Ich glaube, die große Makroentwicklung, die da stattgefunden hat, da denke ich immer wieder gerne zurück, wie Luxus eigentlich angefangen hat, ursprünglich mal zu Zeiten des Römischen Reiches und noch vorher, wo es wirklich darum ging, dass ein einzelner Künstler, ein einzelner Kunsthandwerker etwas im Auftrag eines Kunden direkt und individuell gefertigt hat. Das war der Beginn von Luxus. Es war im Grunde genommen nie eine serielle Fertigung, sondern es ging immer darum, auf individuelle Kundenwünsche einzugehen und ein individuelles Produkt von hoher Qualität und großer Schönheit zu gestalten. Und erst in der Kommerzialisierung der Serienfertigung, vielleicht erst so richtig auch in den 80er und 90er Jahren, als so dieser Mass Luxury richtig groß wurde, ging das ein Stück weit verloren. Und dann gab es auch ein Setup, wo natürlich viele in der Luxusindustrie eine Zeit lang sehr, sehr stark immer über ein Zwischenhändlernetz exklusiv ausgeführt wurde. Das heißt, der Kontakt zwischen dem Macher, dem Kreateur, dem Hersteller eines Produktes und dem tatsächlichen Kunden und Benutzer des Produktes ist ein ganzes Stück weit verloren gegangen. Und es bestand eigentlich daran, ein Vertriebsnetzwerk, Produkte zu liefern, eine Werbekampagne zu liefern, einen Katalog zu liefern und ein 9 Minuten langes Video auf eine DVD-ROM zu brennen und die in der Post zu verschicken oder per Fax, wie das halt damals so war. Und Feedback kam von Journalisten und von Händlern. Und ich glaube, dass natürlich hier die technologische Revolution, die wir die letzten 15 Jahre erlebt haben, eigentlich das ganz stark wieder dahin zurückgebracht hat, dass wir als Macher hinter der Marke heute rund um die Uhr auf allen Kanälen mit unseren Kunden direkt in Kontakt sind. Der Austausch viel direkter ist, natürlich auch die Anfragen an uns über Wünsche der Kunden, über Sonderfarben, über andere Zifferblätter, über andere Ausführungen natürlich viel, viel direkter an uns herangetragen werden, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Und ich glaube, dass das wirklich die Luxusindustrie wieder viel stärker dahin bringt, was sie eigentlich sein soll. Dass wir das nicht tun für unsere eigene Belustigung oder zumindest nicht nur, sondern wirklich tun auch, um unsere Kunden damit eine Freude zu machen, unseren Kunden die Produkte zu liefern, die sie sich ja wünschen.
Unsere Kunden, wer sind unsere Kunden? Wie ist denn die Segmentierung in diesen Kundensegmenten bei Ihnen? Wir reden ja nicht nur jetzt über diejenigen, die sich mit 50 Plus oder die Silberrücken sich eine schöne Uhr leisten, sondern wir reden ja mittlerweile auch über Menschen, die, wie Sie haben es gerade auch erwähnt, schon mit jüngeren Menschen, wir reden ja über die nachwachsende oder in dieses Segment reinwachsende Generation Y, die heute irgendwo zwischen 25 und 35 Jahre ist. Jetzt sind Sie irgendwie genau in der Mitte. Das heißt, Sie kommen sowohl bei den über Ihrem Alter als auch bei den unter Ihrem Alter an. Genau, sie hängen da genau irgendwie zwischendrin und schaffen beides durch Clubhouse auf der einen Seite und durch Handshake, wenn es nach der Pandemie wieder möglich ist, auf der anderen Seite. Aber wie bewerten Sie denn, also erstmal die Segmentierung der Kundengruppen und wie bewerten Sie denn diese einzelnen Kundengruppen dann von der, ja, Wichtigkeit ist vielleicht falsch, aber von der Bedeutung für die Uhrenindustrie, auch für die Weiterentwicklung?
Ja, also grundsätzlich sind neue Kunden immer gut und wünschenswert in jeder Industrie, sonst ist irgendwann fertig. Ich glaube, es gibt da ein paar globale Tendenzen und es gibt sehr viele regionale Unterschiede auch, wo es sehr spezifisch wird. Ich glaube, global würde ich sagen, dass IWC das ist eine Uhrenmarke für Menschen auf dem Weg. Das ist keine Lifetime Achievement Award-Uhr, die ich mir am Ende meiner Tätigkeiten als Oscar fürs Lebenswerk kaufe und mich geistig darauf vorbereite, sie der nächsten Generation zu überlassen, sondern für viele Menschen, das sind Leute, die sehr oft motiviert sind von ihrer Passion. Also IWC ist keine Marke, die zum Beispiel nur über Erfolg per se spricht. Gibt es jemand die Zähne? Haben Sie das auch, das Geräusch?
Ja, ich habe irgendwie ein Geräusch und ich höre sie ein bisschen abgehackt momentan.
Versuchen wir mal, ob wir das wieder in den Griff kriegen. Ist besser?
Jetzt ist wieder normal.
Super. Nein, ich glaube, wir sind kein Ausdruck als Marke, die einfach nur über ich habe das Geld, mir eine Uhr zu leisten spricht oder die einfach nur über Erfolg per se spricht. Es gibt ja Uhrenmarken, die signalisieren einfach, I've made it. Es gibt auch Uhrenmarken, die signalisieren einfach, ich habe das Geld, um mir ein Uhr zu kaufen. Ich glaube, was bei IWC im Vordergrund steht, das sind sehr oft Menschen, die unternehmerisch getrieben sind und die nicht den leichtesten Weg zum Erfolg gegangen sind, sondern oft die ihrer Leidenschaft gefolgt sind und etwas aufgebaut haben und Meilensteine auf diesem Weg feiern wollen, die aber noch nicht fertig sind auf ihrem Weg. So würde ich das mal grob beschreiben. Und wir haben natürlich, ich würde sagen, global sind wir wirklich so Anfang Mitte 30 bis Anfang Mitte 40 ist unser Kernsegment. Global würde ich sagen, immer noch so um die 70% männlich, 30% weiblich mit wachsendem Anteil, vor allen Dingen in Asien. Und dann sehen wir natürlich, dass zum Beispiel gerade in Asien und China die Erstkunden bei IWC deutlich jünger sind. Da sprechen wir wirklich über frühe 20er Jahre, gerade auch bei den Damen, während das vielleicht in Europa und in den USA eher Richtung Ende 20, Anfang 30 dann geht, wo Kunden sich das erste Mal dann überlegen, vielleicht einen Portugieser Chronograph oder einen Pilots Chronograph zu leisten. Gerade auch auf die ersten Jobs und Beförderungen hin, das ist eher so das typische Käufersegment. Aber ich sehe gerade auch in Deutschland, dass das Interesse an mechanischen Uhren in der sehr jungen Kundengruppe, also 18 bis 22, wirklich stark zugenommen hat in letzter Zeit. Und das ist natürlich auch für eine Marke, die vielleicht auf der Preisreise etwas später im Sammlerverhalten der Kunden nachher vorkommt, dass wir trotzdem sehr früh den Kontakt knüpfen und die Bühne da nicht unseren Mitbewerbern überlassen, sondern von vornherein eben über solche Plattformen wie Social Media Clubhouse vor allen Dingen dort präsent sind, um das Markenbewusstsein auch aufzubauen.
Diese Kundengruppe, die Sie jetzt von der Altersklasse hier ansprechen, wo Sie auch sagen, dass Sie zwischen Anfang Mitte 30 bis Anfang Mitte 40 die Hauptsache, also das Hauptkundensegment auch sehen, ist ja genau die Kundengruppe, und das ist völlig, fast völlig egal, in welches Land ich schaue, die sich auch mit dem Thema Klimakrise, Klimaneutralität, mit all den Themen, die um Nachhaltigkeit herum sich stricken, stärker beschäftigen, und das behaupte ich jetzt einfach mal, und bitte pinnen Sie mich an die Wand, wenn das falsch ist, aber einfach mal stärker damit beschäftigen oder vor allen Dingen früher in dem Alter damit beschäftigen, was, wie es mit dem Planeten denn weitergeht. Wenn Sie jetzt, wir haben ja Luxus und Nachhaltigkeit als Titel gewählt, wenn Sie jetzt mit dieser Kundengruppe sprechen, welche Anforderungen an Nachhaltigkeit kommen denn da auf Sie zu? Beziehen die sich auf die Lieferkette nach dem schönen deutschen Begriff Lieferkettengesetz oder ähnliche Geschichten? Oder beziehen die sich auf Wasserverbrauch? Oder beziehen die sich auch nach dem Motto, ich sehe bei Ihnen auf der Homepage bei dem neuen Gebäude ja gar kein Windrad auf dem Grundstück stehen? Oder ja, bezieht sich das auf was anderes?
Bitte? Leider keinen Wind in Schaffhausen.
Dafür Wasser.
Ja, Wasser haben wir reichlich.
Genau, aber wie man solche Fragen werden ja unter Umständen aus dieser Kundengruppe rausgestellt, beziehungsweise sie werden sie unter Umständen auch schon proaktiv adressieren. Wie erklären Sie Nachhaltigkeit hier mit Luxus zusammen?
Ja, also wie gesagt, für mich, Sie haben das ja anfangs mal beschrieben in Ihrer Einleitung, dass Luxus und Nachhaltigkeit manchmal einen Widerspruch darstellen. Ja, wenn wir Luxus definieren als Verschwendung, dann vielleicht. Aber in vielerlei Hinsicht sehe ich da überhaupt keinen Konflikt, weil Luxus, wenn Luxus in meinen Augen richtig gemacht ist, hat Luxus etwas zu tun mit einem bewussten Konsum von Objekten, die sowohl im Design als auch in der Qualität überlegen sind. Sprich, das sind Produkte, an denen ich länger Freude habe, die nicht schnellen Moden unterliegen und Dinge, die so gut gemacht sind, dass sie auch lange halten. Und auch das Ersetzen von Dingen ist ein Punkt der Nachhaltigkeit. Ich sage immer wieder, wir haben angefangen vor 153 Jahren, mechanische Uhren bei IWC in Schaffhausen hier an diesem Ort zu bauen, wo ich heute stehe und mit Ihnen spreche. Wir tun das noch heute und wir haben gerade vor kurzem im Kundenauftrag aus Genf eine Paul Weber Taschenuhr von 1878 komplett auf neuwertigen Zustand restauriert. Mhm. Die tickt immer noch. Und ich glaube, auch das ist ein wichtiger Punkt zum Thema Nachhaltigkeit. Wir wurden hier gegründet mit der Kraft des Flusses Rheins, weil unsere Manufaktur wurde vom Kraftwerk von Herrn Moser mit direkter Kammbelt-Übertragung vom Rhein angetrieben, die Maschinen so angetrieben. Und noch heute beziehen wir unseren Strom hier vom Wasserkraftwerk, was 200 Meter die Straße runter ist. Und wir machen Produkte, die designt sind für die Ewigkeit, die eigentlich nur die Kraft Ihres Handgelenks oder die Kraft Ihrer Finger beim Aufzug nachher als Energieinput brauchen und die ich Ihnen auf Ewigkeit wieder auf Neuzustand restaurieren kann. Ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Grundansatz in der Nachhaltigkeit. Und dann haben Sie natürlich recht, dass da es viele, viele Themen gibt, die anfangen bei der ganzen Herstellungskette, der Wertschöpfungskette, die gehen über die Art, wie die Produktion hier gemacht wird. Sie haben es schon angesprochen, Wasserverbrauch zum Beispiel ist ein regionales Thema, wo ich auch überrascht war vor 2,5 Jahren, als ich eine Besuchergruppe von jungen Unternehmern aus Kalifornien begrüßen durfte. Und das war natürlich die allererste Frage: Was verbraucht ihr hier Wasser pro Uhr? Das hatten wir uns ehrlicherweise noch nie gefragt, weil A, die Uhrenindustrie keine besonders wasserintensive Industrie ist und zweitens natürlich Wasser am Rhein auch nicht wirklich in den meisten Fällen Knappheit ist. Aber man sieht, junge Leute aus Kalifornien, natürlich mit dem lokalen Kontext, fragen sofort: Ja, was braucht ihr denn hier an Wasser pro Uhr? Haben wir dann ausgerechnet, wissen wir jetzt auch, 50 Liter direkt. Das war eine gute Übung, dass wir das auch mal rausgefunden haben. Und genauso sieht man natürlich, dass gerade im Thema auch in den USA das Thema tierfrei, vegan unheimlich wichtig ist. In Europa ist ein ganz starker Fokus auf diese Frage von Goldsourcing und Diamantensourcing, also die ganze ethische Lieferkette, die wir haben, da ein großes Thema. In anderen Regionen sprechen die Leute sehr stark über Verpackungen, über Müll, über Plastik etc. Und das führen wir natürlich alles in der Gesamt Strategie zusammen, wo wir einfach sagen, okay, wir wissen, das ist ein Prozess, das ist auch ein langer Prozess und wir adressieren einfach parallel im Rahmen der Sustainable Development Goals wirklich alle diese Bereiche, um da Fortschritte zu machen. Und ich denke, sowohl mit dem, was wir mit WWF im Gold Sourcing erreicht haben, als auch was die Chain of Custody Certification und Code of Practice mit Responsible Jewelry Council über die letzten Jahre gebracht hat, haben wir da wesentliche Fortschritte gemacht, was diese Themen angeht und natürlich auch beim Rohmaterial und Plastik und auch dem Wasser.
Also war Kurt Klaus Ihr Veteran in der Firma mit seiner Da Vinci Perpetual Programmierung bis 2499, ohne dass ein Update gemacht werden muss, war schon voll auf Nachhaltigkeit quasi. Kann man das so
Absolut,
sehen?
ja. Und das ist auch genau die Geschichte, weil das ist dann auch oft die Frage, die von jungen Menschen kommt. Sagt ja, aber warum sind die denn nicht connected, ihre Uhren? Das ist ja okay. Also davon, dass wir da Lithium-Batterien reinhauen und dafür sorgen, dass sie die alle 2 Jahre wegwerfen müssen, sich neu kaufen, wird es nicht nachhaltiger. Also das auf keinen
Nein.
Fall. Und natürlich versuchen wir nicht in der Uhrenindustrie die Antwort auf alles zu formulieren. Aber die Frage von lokalem Sourcing, die Frage von, wie Dinge gefertigt werden, wir sehen es im Moment wieder mit den ganzen Handelsverhandlungen, bilateralen Abkommen, die da draußen laufen. Wir importieren und exportieren Objekte rund um den Erdball, um die Wertschöpfung und die Sourcing-Kosten runterzubringen. Wir sehen dann, wenn die Ever Given im Suezkanal hängen bleibt, liegt die europäische Wirtschaft mehr oder weniger brach. Wir machen seit über 150 Jahren von der ersten Skizze bis zur fertigen Uhrenmontage, dass hier im Hochlohnland Schweiz in Schaffhausen im Herzen Europas dieses Produkt geht nicht 6-mal um den Weltball. Es sichert Jobs, Ausbildung, Kunsthandwerk, Engineering-Know-how, nachhaltige Produktion für Generationen. Und es ist ein Produkt, was unseren Kunden für viele 100 Jahre Freude macht. Und ich denke, dass das auch ein Ansatz ist, um über Nachhaltigkeit nachzudenken. Insofern finde ich, dass Luxus da wirklich kein Widerspruch zur Nachhaltigkeit sein muss.
Das, was wir jetzt besprechen gerade, sind auch viele technischen Dinge von der Produktion her über den Wasserverbrauch. Wir hatten auch schon über den Da Vinci Perpetual gerade gesprochen. Ich habe vor einigen Jahren einen der Grand Seigneurs der Schweizer Uhrenindustrie, den Monsieur de Valet de Jour, bei mir gehabt, den Jean-Claude Biver. Und kam über den gesamten Abend hinweg ganz stark rüber. Wir müssen natürlich auch mit der entsprechenden Gestik, Sie kennen ihn, er ist unglaublich agil, unglaublich dynamisch unterwegs da. Und wir müssen brennen, 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 wir müssen brennen für den Brand, wir müssen brennen für das Produkt, für das, was wir an Emotion dem Kunden anbieten. Emotion. Ist IWC nicht nur geografisch weiter entfernt vom Valais de Jour rund um Genf, sage ich mal, ist IWC auch von der Technik, von der Ausstrahlung her in den Markt hinein? Ich denke jetzt gerade auch an die Pilot Watches. Ist das eher eine technisch orientiertere Marke dann oder täuscht mich
Ja,
das?
nein, ich denke, Sie beschreiben das ganz, ganz richtig. Das war auch der Grund, warum Jones als Ingenieur und Unternehmer am Ende mit Herrn Moser zusammen nach Schaffhausen gekommen ist. Der hat es ja auch im Palais de Joux mal überall angeklopft. Da war die Begeisterung mäßig für seine Ideen. Und so endete er in diesem deutlich unternehmerfreundlicheren Schaffhausen, was natürlich eine große Industriegeschichte hatte. Und ich denke in der Tat, dieser Ansatz der Ingenieurskunst, also das funktional bezogene Uhrmacheransatz im Gegensatz zum kunsthandwerklichen, der sehr stark im Palais de Joux entstanden ist, differenzieren wir uns ganz, ganz deutlich. Das kommt auch daher, dass wir hier in der Ostdeutschschweiz einen viel kleineren Pool an fertig gebackenen Uhrmacherinnen und Uhrmachern haben. Das heißt, wir bedienen uns natürlich viel stärker aus anderen Industrien und aufgrund unserer Location hier ist das natürlich die Ingenieurskunst rund um den Bodensee, von GF bis ZF bis zu den Luftfahrtunternehmen rund um den Bodensee und natürlich auch der Automobilindustrie mit unserer räumlichen Nähe zu Mercedes-Benz, AMG und vielen anderen, sieht natürlich unsere ganze Kultur hier doch deutlich anders aus als das 100% kunsthandwerklich geprägte Valet de Joux. Und ich glaube, das sieht man seit jeher in der Art von Uhren, die wir machen, in dieser sehr, es ist ja nicht Form follows Function, aber es ist zumindest ein deutlich funktionaler Bezug und es ist eine gewisse Schnörkelfreiheit in unseren Designs, eine bestimmte Klarheit, die natürlich aus dem Engineering-Ansatz ganz klar kommt. Jones, als er hier angefangen hat, hat die erste zentralisierte Uhrenfertigung in der Schweiz gegründet. Und er hat im Grunde genommen das Plattformsystem, was wir heute sehr aus der Automobilbranche kennen, für die Uhren erfunden, indem er mit einem Grundkaliber 12, 13 verschiedene Varianten seines Taschenuhrwerks herstellen konnte. Und das war sicher der Grundstein für das, was noch heute sehr stark bei uns mitschwingt.
Ist das auch das, was Sie jetzt beschreiben, was Sie in Ihren Augen als IWC Schaffhausen von anderen Uhrenmarken in der Gewichtsklasse abhebt?
Ja, unbedingt. Unbedingt. Ich glaube, bei uns... Ich benutze immer diesen englischen Ausdruck, we don't do complication for complication's sake. Also wir machen keine Komplikationen, nur weil wir es können, oder Komplikationen, weil es wahnsinnig aufwendig ist zu bauen. Das hat bei uns immer einen klaren funktionalen Hintergrund, egal ob das die Fliegeruhren sind, die Navigationsuhren in der Portugieser, die Taucheruhren oder die Ingenieur. Das hat immer einen Grundansatz von einem funktionalen Fokus und dann natürlich mit starkem Design und starker Technik. Aber das ist wirklich ein differenzierender Ansatz, ja.
Sie sind jetzt ja schon ein paar Jahre mit dem Ansatz unterwegs im Sinne von bei IWC beschäftigt und für IWC unterwegs. Was, wenn ich mir das so anschaue, was Sie vorher bei IWC schon, aber auch seit 2017 als CEO, gibt es denn irgendetwas, wo Sie sagen würden, hey, das war verdammt nochmal das Beste, was wir gemacht haben oder was mir eingefallen ist oder was uns als Team eingefallen ist?
Nein, also es gibt da natürlich diverseste Anekdoten. Ich glaube immer wieder für mich bisher, der Ankerpunkt, der das alles ein bisschen zusammenbringt, war für mich die Eröffnung der neuen Manufaktur, weil das ist schon was viel Nachhaltigeres im Sinne der Firmenentwicklung als jetzt nur ein Laden, eine Ausstellung, ein Eventkonzept und so weiter. Für uns dieser Moment, wo wir eigentlich wirklich für 240 unserer Kolleginnen und Kollegen ein neues berufliches Zuhause geschaffen haben und wir wirklich auch dieses Feedback, der Moment, wo so ein Unternehmen bezogen wird und so ein Gebäude bezogen wird und dann Uhrmacherinnen und Uhrmacher zu mir kamen, die vielleicht 35, 40 Jahre bei IWC arbeiten und sagen, wow, dass wir das noch erleben dürfen, so ein Uplift für das, wie wir uns hier fühlen, als Marke, als Ingenieure, als Uhrmacher. Das war sicherlich ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, hier haben wir jetzt einen Meilenstein kreiert für eine Fertigung, die nicht nur zurückschaut und irgendwie als Puzzleteil entstanden ist, sondern die wirklich die nächsten 150 Jahre von IWC prägen wird. Und wir sehen es ja seither, was uns gelungen ist hier an technischen Innovationen, an Werkeintegration in unsere Werke und an schnellen Rollout bei unglaublich hoher Qualität. Das zeigt auch, dass dieser Ansatz wirklich funktioniert und dass auch eine Manufaktur mehr können muss, als nur ein günstiger und optimierter Raum in einer Kiste zu sein. Und ich glaube, die Übung, die hat sich wirklich ausgezahlt.
Ist das, was Sie jetzt gerade beschreiben, auch eines oder das Herzensprojekt oder gibt es noch was anderes bei Ihnen?
Nein, ich habe ja jedes Jahr viele neue Herzensprojekte. Also ich meine, da brenne ich auch genug. Nein, also wir sind ja da wie kleine Kinder manchmal, was unsere Begeisterungsfähigkeit für das nächste Projekt angeht. Aber sicherlich einer, der einfach mehr Tragweite hat, auch für Langfristigkeit als manches andere. Insofern, klar, ich bin immer noch sehr, sehr stolz, wenn ich die Manufaktur jedem einzelnen Besucher und Besucherin zeigen darf. Das ist immer noch ein Highlight meiner Woche, jedes Mal.
Da können wir übrigens von der Manager Lounge, da haben wir noch was in Planung mit IWC. Lassen Sie überraschen, was da in den nächsten Wochen, Monaten auf Sie zukommt. Da wird noch was passieren. Mehr möchte ich nicht verraten. Bleiben Sie bei uns am Ball, dann werden Sie das auch mitbekommen. Ich möchte noch mal zum Thema Nachhaltigkeit zurückkommen. In dem Video über die Eröffnung dieses New Retail Stores in Zürich ist mir auch aufgefallen, dass dort ein komplettes Ausstellungsbrett, ein Ausstellungsteil ist mit Uhren, die Sie bezeichnet haben als previous owned watches. Jetzt würde man ja landläufig würde man sagen, na ja, das ist jetzt ein Second-Hand-Shop, ja.
Gebrauchtwagen.
Also Sie wollen ja, ich meine, Sie haben das gerade mit der 100 und so und so viele Jahre alten Uhr von 1872, glaube ich, erzählt. Das ist ja sicherlich ein outstanding Beispiel, ja. Aber Sie wollen ja im Prinzip neue Uhren auf den Markt bringen. Wie verträgt sich das mit dem Previous Owned Watches Konzept?
Ja,
Hat
das
das
würde
wieder was mit
bedeutet,
nach?
ja.
Rieche ich da wieder Nachhaltigkeit zwischen den Zeilen oder?
Ja, für mich ist es einer der bisherigen vielleicht Misskonzeptionen in unserer Industrie gewesen, dass wir uns eigentlich mit dem Thema, ich meine, wenn wir darüber sprechen, dass eine Uhr eine lange Lebensdauer hat, dann ist es ganz natürlich, dass diese Uhren verschenkt, verkauft, vererbt, weitergegeben werden und wahrscheinlich nicht nur eine Besitzerin oder einen Besitzer haben. Und dass wir uns als Uhrenmarke eigentlich so spitz auf das Erstkaufgeschäft fokussieren und danach sagen wir, oh, das geht uns bis auf den Service alles nichts mehr an. Das schien mir schon immer sehr unlogisch. Und natürlich ist das was anderes als ein Second-Hand-Shop. Das ist auch was anderes als der Gebrauchtwagen, den ich eben ansprach, weil eben unsere Uhren technisch und ästhetisch sich immer wieder instand setzen lassen. Also die mechanischen Uhren, die ich im Grunde genommen in der großen Kontinuität, das ist nicht wie bei einem Gebrauchtwagen, wo ich weiß, der Innenraum hat fünf Vorbesitzer gehabt und der Motor braucht etwas Liebe und die Bremsen mal ersetzt werden. Das ist ja wirklich bei einer Uhr nach dem vollen Service. Ist die im Grunde genommen so gut wie neuwertig in ihrer Funktionalität. Und deswegen ist auch dieser Kontaktpunkt mit dem Produkt an dieser Stelle wie ein bisschen was anderes. Und ich möchte sicherstellen, dass unsere Kunden diese ganze Rückversicherung von Authentizität, von gutem Service, von Rückendeckung von uns als Manufaktur, dass sie nicht im Handel irgendwo hingehen müssen oder auf irgendeine Website, wo sie hoffen müssen, dass sie A, nicht betrogen werden, B, die Uhr authentisch ist, C, sich auch jemand wieder drum kümmert und wir nachher sagen, sorry, das ist eine Fälschung oder die reparieren wir nicht mehr oder sonst irgendwas. Das ist genauso wichtig beim dem Kauf einer vorher besessenen Uhr wie bei einer neuen Uhr. Und ich glaube, was wir versuchen zu generieren, sowohl mit unseren Partnern bei Watchfinder als auch natürlich in den Flagship-Boutiquen und dann irgendwann mal auch online, ist, dass es die gleiche positive Erfahrung beim Kauf einer Pre-Owned-Uhr gibt wie beim Kauf einer neuen Uhr. Und gerade beim Thema dieser Flagship-Stores fokussieren wir uns auch wirklich auf thematisch ausgesuchte Uhren, die eine Geschichte erzählen zu dem Rennthema, die im Laden reflektiert ist. Wir sehen, dass für die Kunden natürlich die Möglichkeit, dort auch begehrte Modelle aus unserer Historie zu kaufen, ein wesentlicher Added Value ist. Genauso wie wir dort auch original renngetragene ja, Rennfahrer getragene Produkte ausstellen, die wirklich One-Offs sind. Das ist also die Original-Teamuhr von Toto Wolff, die erste Uhr von Lewis Hamilton, die Uhr, die David Coulthard beim Goodwill Members Meeting bei der Tony Gase Trophy getragen hat. Solche Produkte, die der Kunde da auch sehen, die deutlich weitergehen als einfach nur unser aktuelles Sortiment in der Standardkollektion.
Also Sie setzen da bei den pre-owned watches oder previous owned watches auch auf Heritage,
Ja,
die dahinter steckt. Sie
ich
erzählen die
war wieder
Geschichte im
dran.
Prinzip.
Mein erster Ansatz fürs Museum damals war, dass ich eigentlich den Shop und das Museum komplett verschmelzen wollte und wollte das eigentlich alles völlig vermischen. Und da war natürlich damals das Feedback, bist du irre? Das eine sind Ausstellungsstücke, das andere ist zum Verkaufen. Aber ich finde immer noch, wenn man über Kontinuität sprechen möchte in der Geschichte,
Ja.
finde ich schon, wir können da nicht sagen, okay, alles vor 2006 waren wir nicht. Das ist nicht die
Ja.
Realität. Und ich glaube, dass schon das auch so darzustellen, dass es eine kontinuierliche Entwicklung ist, wo das eine zum anderen gehört, ist schon ein wichtiger Ansatz.
Wenn wir über Kontinuität sprechen, haben wir ja gerade in den letzten 14, 15, 16 Monaten etwas erlebt, was die Kontinuität, ja, viele haben vorher schon von Disruption gesprochen, aber das war wirklich eine Disruption. An dem Thema kommen wir natürlich auch nicht vorbei. Wir haben da ja auch gesehen, dass wir genauso wie heute, normalerweise würden wir beide wahrscheinlich jetzt entweder in Schaffhausen bei Ihnen stehen und Sie hätten mir vorher Ihr neues Gebäude gezeigt und oder das alte, oder wir würden uns in Frankfurt treffen und
Oder
würden
ein
von
gutes
hier
Glas
aus
Wein
vor.
wahrscheinlich.
Bitte?
Wir hätten ein gutes Glas Wein, jetzt haben wir Wasser.
Absolut, ja, hier, ne? Wem erzählen Sie das, ja?
Uns.
Also. Nein, also das ist, da hätten wir ein gutes Glas Wein dabei und hätten noch ein super Essen hinterher und ein total schönes Gespräch bis mitten in die Nacht da rein und dann hätten sie ein schönes Bett in einem guten Hotel und wir wären alle wunderbar zufrieden.
Da hätte ich Sie dann enttäuscht, wahrscheinlich an der Stelle, zumindest in Schaffhausen.
Ja, ich bin auch mit einer guten, auch gute 3-Sterne-Pensionen in der Schweiz haben ihre Qualität. Also überhaupt kein Problem. Ich hab lange genug in der Schweiz gelebt, also insofern alles gut.
Ich bin 5 Jahre
Nein.
von England gependelt nach Schaffhausen. Ich kenne die Unterkunftslandschaft relativ gut. Also die Vor-
Okay,
und Nachteile.
ich warte auf den Tipp, den Dex,
Ah ja.
ja. Aber das war ja nur wirklich disruptiv, was da passiert ist. Auch heute sehen wir uns nur digital hier und schauen uns von Kamera zu Kamera an. Was hat es denn eigentlich mit den Kunden gemacht? Wir hatten vorhin schon mal in Sachen Zürich Store, wir hatten vorhin schon mal in Sachen New Retail Konzept drüber gesprochen, Clubhouse, Instagram, Vertriebswege, wie eben die Vertriebswege sich auch mit den Generationen, die die Uhren auch kaufen, teilweise verändern. Letztendlich, und das hatten Sie auch erwähnt, und das kann ich ja selbst auch für mich nachvollziehen immer wieder, auch bei den Watchmaking Classes, wenn ich in der EBC Boutique war, das Schönste war immer einfach die Uhr mal anzuziehen, zu sehen, wie wirkt eigentlich eine Portugieser, eine 43er Portugieser, wie wirkt die eigentlich bei mir am Arm oder wirkt die überhaupt nicht? Oder wie wirkt eben eine Pilot Watch bei mir am Arm? Das kann man doch virtualisieren, so gut wie gar nicht, außer man hat solche Bandbreiten und solche Möglichkeiten, dass man das tatsächlich 3D-mäßig über den Kanal bringt. Und das ist ja beliebig schwierig, denke ich mir. Was hat die Pandemie da mit Ihnen, persönlich klar, aber mit Ihnen auch, als, IWC gemacht?
Nein, ich glaube, Sie beschreiben das ganz richtig. Es hat natürlich der ganzen Digitalisierung einen unheimlichen Schub gegeben, auch aus dem Zwang heraus. Natürlich, dass das die einzige Form war, viele Informationen und Gespräche abzuhalten. Deswegen ganz klar hat das auch einen Trend der Industrie schon da war, natürlich auch noch enorm gepusht. Sie haben aber auf der anderen Seite völlig recht, und ich habe das ja auch versucht, schon eingangs zu beschreiben, dass natürlich die persönliche Interaktion, auch die Interaktion mit dem Produkt, ist etwas, was in unserem Segment sehr, sehr elementar ist. Und ich glaube immer noch, dass die Zahl der Menschen, die sich für eine Uhr rein online entscheiden und die dann auch rein online kaufen und ohne Auswahl auch behalten, ist wahrscheinlich das kleinere Segment. Ich habe das aber immer andersrum angeschaut. Für mich war das immer eine Frage zu sagen, lasst uns die bestmögliche Serviceangebot kreieren über alle Kanäle und lasst unsere Kunden entscheiden. Ich fand auch diese Diskussion damals 2016, 17 mit vielen Menschen der Presse auch etwas hinfällig zu sagen, ja, kann man denn solche Uhren online verkaufen? Das ist nicht unsere Entscheidung. Der Markt, der Kunde wird entscheiden, was er oder sie machen möchte und was nicht. Unsere Aufgabe ist es, ein Serviceangebot zu liefern. Ob dann wir jetzt in Zukunft sehen, dass 30% unserer Kunden gerne einfach ganz bequem vom Smartphone mit Chatfunktion oder am Telefon von zu Hause die Uhren ordern, sich liefern lassen, anprobieren, zurückschicken, kaufen. Oder ob sie sagen, nein, ich möchte diese Uhren sehen und ich verbringe gerne 3,5 Stunden in der Boutique und trinke das gute Glas Wein, das schöne Abendessen mit den Kollegen bei IWC. Das bleibt unseren Kunden überlassen. Und da zwingen wir auch niemanden wirklich in die eine oder andere Richtung. Aber es geht schon darum, erstens das Serviceangebot zu haben und das auch wirklich gut und angenehm zu machen. Und da können wir auch als Industrie und wir als IWC noch unheimlich viel lernen und verbessern. Und auf der anderen Seite sieht man natürlich auch, dass das Einkaufsverhalten global sich massiv verändert hat und für manche Produktgruppen ganz massiv verändert hat. Bei uns ist es vielleicht ein bisschen weniger ausgeprägt, aber der Grundtrend ist der gleiche. Das heißt, Sie werden auch sehen, dass natürlich die ganze digitale Interaktion insgesamt viel, viel mehr Gewicht haben wird, als das traditionell der Fall war. Und Covid hat das natürlich deutlich beschleunigt.
Das hat es beschleunigt, ja, bringt mich noch zu einer anderen Frage in die gleiche Richtung, die sich um den Sinn für Luxus dreht. Hat sich denn in der Pandemie der Sinn für Luxus irgendwie verändert? Wenn ich mir die Aktienkurse der großen Luxusgüterkonzerne anschaue, dann spricht das ja eine eindeutige Sprache nach dem Motto, Luxus geht immer. Hat das auch bei Ihnen sich in den letzten 12 Monaten so entwickelt?
Ja, wir sehen eigentlich zwei Strömungen, glaube ich. Und das ist ja auch nicht die erste Krise, die wir erleben. Und diese Krisen, die haben auch gewisse Gemeinsamkeiten. Klar, wir haben hier eine größere globale Tragweite und einen größeren Einschnitt gesehen, als wahrscheinlich in den meisten anderen Krisen der letzten 20 Jahre. Aber da sind schon gewisse Gemeinsamkeiten auch da. Und es gibt dann eigentlich immer zwei Tendenzen. Auf der einen Seite gibt es die eher pessimistische Grundhaltung von Menschen, die führt dazu, dass die Leute bewährte, ikonische Produkte kaufen, mit denen man nichts falsch machen kann. Gut, altbewährt, traditionell, konservative Farben. Da geht es sehr stark um Nachhaltigkeit, Verantwortungsbewusstsein, lokales Sourcing. Das ist so nach innen gewendete und komm, lasst uns alle eng zusammensitzen, also bei Covid nicht, aber lasst uns zusammen.
Lagerfeuer.
Ja, und weißt, wir schauen so ein bisschen nach hinten und es ist so mehr dieser sentimentale Seite. Und dann gibt es so die Gegenreaktion, die aber auch ganz stark zu sehen ist in unserer Industrie, von Menschen, die dann sagen, du, weißt du was, jetzt habe ich gemerkt, nichts ist garantiert, ich weiß nicht, wie lange ich noch lebe, ich will das hier und das jetzt und ich will zurück zu Experience, ich will was erleben, ich will Farbe, ich will es genießen, ich leiste mir das jetzt, ich will nicht warten, weil wer weiß, wie lange wir noch haben. Das ist mehr so die, oder auch einfach die optimistische Seite zu sagen, komm aus der Krise raus, wir brauchen Farbe, wir brauchen Erfahrung, ich will wieder raus, ich will wieder zurück. Und das sind so die zwei Tendenzen, die wir in der Krise immer wieder feststellen. Natürlich hat bei uns in der Industrie, die geprägt ist von dem Vertrauen der Menschen, der Optimismus der Menschen in die Zukunft, ist natürlich immer Luxus, hat immer viel damit zu tun, wie das Gefühl ist. Und egal, ob das die Börsen sind oder die Bankenkrise oder ob es eine Pandemie ist, hat das natürlich einen Eindruck, einen Effekt darauf, wie Menschen sich fühlen und wie Leute konsumieren. Aber man sieht schon, dass auch in unserem Segment natürlich diese Gegenreaktion auch immer sehr groß ist. Das heißt, wenn dann die Hoffnung wieder zunimmt und wenn Leute das Gefühl haben, okay, wir haben es geschafft, dann kommt natürlich auch immer wieder die Gegenreaktion. Insofern pendelt sich das ein bisschen aus über die Zeit.
Also der lange Atem, die lange Sicht ist geplant, die Quartalssicht ist eher hinderlich bei dieser Art von
Generell, ja, das
Beschäftigung.
ist aber generell in unserem Business. Wir
Ja.
müssen und wollen eine langfristigere Sicht anwenden, definitiv.
Gibt es bei dem, was Sie beschreiben, auch regionale, also jetzt nicht nur in Europa, sondern also geografisch kontinentale Unterschiede?
Ja, das sind aber, glaube ich, eher größere geschmackliche Tendenzen, die einfach vom Trend her in den Regionen ein bisschen unterschiedlich sind. Wir stellen bisher eigentlich durch die Bank fest, dass das Verhalten während der Krise ist recht ähnlich bei den Kunden und auch dann, wir sehen im Moment überall, dass natürlich die Menschen relativ stark wieder zurückdrängen zu der Freiheit und den Dingen, die sie genossen haben, die sie vorher getan haben. Wir sehen das im Moment in den USA, in Teilen von Asien. Wir sehen das auch jetzt schrittweise mit der Lockerung in England wieder. Also da kommt so der Moment von, soll ich nicht, kann ich die Maske absetzen oder nicht? In den meisten Kulturen hält das etwa gefühlte 5 Minuten. Insofern mache ich mir da auch nicht zu viel. Also, man hört ja dann oft so die Stimmen, ja, die Welt hat sich fundamental verändert und nichts mehr ist, wie es war. Weil also die Menschen vergessen natürlich auch immer relativ schnell und bestimmte Dinge kommen dann auch schnell wieder.
Das heißt also, Sie machen sich auch keine so großen Sorgen in Sachen Kundenführung, weil letztendlich ist das, was Sie machen, ja auch eine Art von Kundenführung durchs Produkt, durch die Historie zu einem Produkt. Da wird sich
Ja.
langfristig nicht viel verändern, ne?
Was wir einfach sehen, ist, dass Menschen haben seit jeher immer schon den Drang, mehr zu tun als nur das Notwendige. Kunsthandwerk, das gibt es seit den ersten Höhlenmalereien, seit den ersten Werkzeugen, die wir Menschen herstellen, sind wir immer im Dekorativen und im Innovativen unterwegs. Wir wollen immer mehr als nur einfach unsere Grundbedürfnisse befriedigen. Und ich glaube, das ist einfach, was die Menschen auch dazu träumt, weiterhin treibt, weiterhin zu träumen, weiterhin nach Entertainment zu suchen, weiterhin nach Erfahrungen zu suchen. Selbst wenn die ganze Welt sehr unsicher ist, ist das immer noch ein Grundbedürfnis. Wir haben das auch sehr stark durch die Pandemie gemerkt, dass Kunden gesagt haben, hey, über die ganzen virtuellen Events, wir möchten Kontakt halten. Ja, wir wollen jetzt vielleicht aktuell keine Uhr kaufen, aber wir wollen weiterhin da eintauchen, wir wollen euch erleben, wir wollen mit euch Kontakt halten. Und das ist etwas, wo das Bedürfnis sich nicht ändert, egal ob die Situation ökonomisch oder gesundheitlich jetzt etwas anders ist. Ich glaube, dieser menschliche Bedürfnis zu träumen, zu entkommen, ein bisschen Entertainment, das ist einfach da, ist immer da.
Hat natürlich viel mit der Kundenbeziehung und Kundenbindung, mit der guten alten Kundenbindung zu tun, was Sie gerade sagen, aber auch mit Vertrauen. Vertrauen bringt mich nochmal zu dem, was Sie zum Kunden hin aufbauen, Neukunden zu gewinnen, während der Pandemie, wo man vorher sagte, man hat Vertrauen aufgebaut durch die Beratung in einer Boutique oder vor Ort durch das Gespräch mit einem Uhrmacher, was auch immer. War das deutlich schwieriger? Hat sich das deutlich schwieriger angefühlt? Oder ist das aufgrund der ja, 150-jährigen oder 153-jährigen Geschichte von EWC leichter gewesen?
Ja, nee, es gibt da, Sie haben grundsätzlich natürlich recht, es gibt da mehrere Facetten von dieser Frage. Ich glaube, auf der einen Seite, das Ausbleiben des globalen Tourismus hat natürlich ganz klar an Auswirkungen auf die Zahl der Neukunden, die eigentlich automatisch in ein Land, in eine Region kommen und die sich auch für UN interessieren. Das spürt man natürlich sofort. Wir haben da Situationen gehabt letztes Jahr, wo gerade der chinesische Tourismus in Europa in einer Periode von 7, 8 Tagen komplett verschwunden ist, also -99% quasi über Nacht. Und das nimmt natürlich viele Neukunden aus dem System, das ist ganz klar. Auf der anderen Seite denke ich auch, dass so, wir gehen ja davon aus, dass in dem Kaufentscheidungsprozess für so ein Produkt wie eine mechanische Uhr, dass das vielleicht 15, 16, 17 Kontaktpunkte gibt und manchmal 1,5 Jahre oder länger dauert. Das heißt, das sind ja oftmals nicht so Ad-hoc-Entscheidungen, wo jemand vor 4 Wochen das erste Mal von einer Marke hört und dann sagt, oh ja, will ich haben. Ich glaube, das ist eher die kleinere Zahl unserer Kunden. Insofern gibt es natürlich durchaus Leute, die dann während der Pandemie auch viele Menschen, die dann viel gespart haben, weil sie nicht in den Ferien, nicht im Urlaub waren, keine großen Events hatten, die Hochzeit nicht finanzieren mussten oder sonst was, gesagt haben, weißt du was, jetzt sitze ich hier zu Hause, ich denke schon lange über so eine Fliegeruhr nach und nach 4 Abenden, nachdem ich Netflix gesättigt auf dem iPad gescrollt habe, leiste ich mir die jetzt natürlich. Ob dann wirklich, wie viele Neukunden da wirklich in der Situation zur Marke gefunden haben und dann gekauft haben, das ist natürlich schwierig zu messen. Ich glaube nicht, dass das wirklich der Mechanismus ist, der sich da abgespielt hat, aber man sieht natürlich schon, dass, ich glaube, das sieht man über ganz viele Kategorien von nicht essentiellen Produkten, dass natürlich Leute auch mehr Zeit hatten letztes Jahr, sich mit den Dingen zu beschäftigen, weil sonst nicht allzu viel lief.
Ja, also digitale Kundenführung ist ja die eine Sache, digitale Menschenführung im Unternehmen ist noch eine andere Sache. Wie kamen Sie eigentlich zurecht mit dem, ja, wahrscheinlich auch bei Ihnen überwiegend virtuellen Führung Ihrer Mitarbeiter? Sind Ihnen
Überraschend
da auch
gut.
welche, sind Ihnen auch welche ausgebüxt wie manche anderen auch, oder ist
Nein,
das,
überraschend gut. Wir haben das Konzept der flexiblen Arbeitsgestaltung ist ja auch nicht gestern erfunden. Ich glaube, die ganze Umstellung auf Videokonferenzen, vor allen Dingen auf Zoom, die war natürlich sehr, sehr stark. Aber das hat eigentlich im Großen und Ganzen überraschend gut geklappt. Ich glaube, da ist auch eine Phase von großer Kreativität und großer Produktivität daraus entstanden übers letzte Jahr, wo ich wirklich sehr froh darüber bin, wie das lief. Ich habe mehr Respekt von der Zeit, wenn wir dann teilweise live im Raum und teilweise auf Zoom sind. Ich glaube, das wird viel schlimmer, weil solange alle auf Zoom sind und ich sie alle mit ihren Gesichtern screenfüllend sehen kann, ist das relativ eine natürliche Interaktion, weil alle auf einer Ebene miteinander sprechen. Ich glaube, wenn die Hälfte miteinander am Tisch sitzen und 3 hängen weit entfernt auf Zoom und sehen dann die Köpfe im Konferenzzimmer jeweils nur so stecknadelgroß, ich glaube, dann wird es schwierig. Und ich denke, da muss man durchaus noch gewisse Dinge einführen. Ich glaube, wir werden, das ist jetzt meine persönliche Prognose, ich glaube, wir werden uns entscheiden müssen in Zukunft, welche Meetings sind physisch und dann sind sie 100% physisch und welche Meetings sind dann auch mal 100% virtuell, wie wir es jetzt machen. Ich glaube, die Mischung, die wird eher herausfordernd werden.
vor allem muss man sich dann wahrscheinlich wieder angewöhnen, so wie ich das heute getan habe, mit Krawatte da zu sein und unten nicht die Jeans anzuhaben, sondern komplett im Anzug zu stecken. Wäre vielleicht keine so schlechte Idee dann, wenn man wieder 100% physisch zusammen ist, ne?
Ich glaube, das ist vorbei.
Das ist
Im
vorbei?
Sinne, ja, relativ. Also ich glaube, es wird eine durchmischte Phase geben, wo wir große Mischungen sehen zwischen formalen und weniger formalen Dressstyles. Wenn ich mir heute ansehe, unsere Kundenrealität und wie, ich glaube nicht, dass wir zu diesem Corporate Dresscode zurückkehren. Das
Okay,
ja.
okay. Na dann.
Natürlich heißt es das nicht, dass wir alle im Hoodie ab morgen zur Arbeit kommen, aber ich glaube, die formale, also ich frage mich das immer wieder, wenn ich vor meinem Kleiderschrank stehe, gelegentlich und sage, oioioi, was mache ich? Ist auch eine Frage der Nachhaltigkeit. Was mache ich mit der Krawattensammlung?
Ja, das frage ich mich ja auch. Deswegen habe ich heute mal eine angezogen. Von den 80 muss ich auch irgendwas mal anziehen.
Ja,
Also.
tatsächlich, absolut.
Nein, dass die Führung sich da so ein bisschen eingependelt hat. Ja, wir brauchen das Menschliche nach wie vor. Das haben wir auch beide gesagt. Sie haben gerade was erwähnt, was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, nämlich dass durch diese rein digitale Führung und das digitale Miteinandersein eine Phase der Kreativität eingesetzt hat. Ich hätte jetzt eigentlich was anderes erwartet, gerade bei dem, was Sie in der Vermarktung, also im Marketing, auch ganz stark machen mit ihren Produkten, aber auch bei der Weiterentwicklung dessen, was innerhalb des Uhrgehäuses passiert. Ist das nicht ein Stück weit auch, ist da die Kreativität nicht auch ein Stück weit von vom persönlichen Austausch, klassische Kaffeeküche, abhängig, weil sie
Ja,
haben
bestimmt.
gerade ein bisschen so das Gegenteil beschrieben, habe ich das Gefühl gehabt.
Bestimmt. Das ist auch etwas, was ich natürlich selber ganz stark merke. Ich glaube, und das ist aber für mich ein Stück weit ist das physische Zusammensein im Büro, aber in allererster Linie ist es natürlich das physische Reisen, wo ein großes Stück der Inspiration und des Austauschs einfach verloren geht. Und das ist auch gefährlich. Man hat auch letztes Jahr ein bisschen gesehen, dass viele Marken dann angefangen haben, Kampagnen zu lancieren, wo man ganz stark gesehen hat, dass sie von den eigenen vier Wänden oder von dem direkten Umfeld entlang der Velo-Jogging- oder Skifahrstrecken geprägt worden sind. Das hat man natürlich schon, das ist schon, ich erinnere mich immer daran, ich habe mal vor vielen Jahren an einem Shop-in-Shop-Konzept gearbeitet, was ich im Büro entwickelt habe. Und wir haben wochenlang daran gearbeitet und nächtelang und nächtelang. Und irgendwann habe ich das Konzept angesehen und habe gesehen, dass die ganze Rasterung von meinem Shop-Konzept genau den USM-Möbeln entspricht, die ich um mich rum im Büro stehen habe. Und das sind so diese Einflüsse, die natürlich schon irgendwann aufs kreative Schaffen durchgreifen. Ich glaube, was das mehr gebracht hat, ist, dass dort, wo wir nicht überladen waren von Zoom-Meetings rund um die Uhr, dass natürlich das flexible Arbeiten deutlich besser ist für konzentrierte Kreationen. Und ich kenne das selber, ich habe 5 Jahre lang im Homeoffice gearbeitet und diese Idee, die ganzen Meetings zu bündeln, und dann rauszukommen aus der Ablenkung, weil natürlich so schön die Kaffeeküche ist für den Austausch, wissen wir auch alle, dass im Open-Plan-Büro-Umfeld ist auch ziemlich viel Effizienzverlust durch das Zuhören bei Andi, jeder kommt vorbei und sagt, du hast mal 3 Minuten. Also am Ende des Tages, so diese fokussierte Kreation, die findet ja nicht wirklich effektiv statt. Und ich denke, diese Mischung, dass man sagt, okay, wir sind 2, 3 Tage zusammen, wo wir wirklich diesen Teil ausleben, sind dann aber auch mal 2, 3 Tage einfach woanders, wo wir uns konzentrieren können. Das ist wahrscheinlich für die Gesamtproduktivität einfach eine bessere Balance als 100% im Office, wo halt doch sehr, sehr viel Ablenkung und andere Dinge passieren. Also ich fand das immer, kreativ zu arbeiten im Büro ist super schwierig. Das geht meistens ab abends 18 Uhr und dann wird man immer müder und das ist wirklich nicht die effizienteste Art.
Kann das Kundenfeedback oder Feedback von, ja, auch B2B oder B2C-Kunden direkt, kann das, was sie auf Messen bekommen haben, kann das durch das virtuelle Zusammensein ersetzt werden? Oder ist das auch eine Ergänzung oder leidet das eher?
Naja, das Schöne am Virtuellen ist die Effizienz, dass ich einfach in der Lage bin, wie jetzt dieses Jahr bei der Messe, wo ich natürlich, das hätte ich nie verreisen können. Wir haben wirklich alle Länder auf dem Erdball abgedeckt, praktisch alle Retailer, die meisten Journalisten, viele, viele Endkunden. Sowas ist natürlich physisch nicht machbar. Das heißt, es hat eine gewisse Effizienz, des mehr direkteren individuellen Austausch auf jeden Fall. Die Qualität des Feedbacks physisch ist eine völlig andere als virtuell. Alles habe ich gerade wieder letzte Woche gemerkt, die erste Reise nach Holland oder einfach nur vielleicht auch mal zum Alex Schwenke, die Boutique nach München oder jetzt nächste Woche in Dubai. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich nehme für mich tausendmal mehr Informationen mit in einem physischen Gespräch, als ich das in einem virtuellen tue. Und ich glaube, jeder, der dann auch wieder zurückkehrt in den normalen Meeting-Modus, wird den Unterschied auch wieder merken. Das ist massiv. Und ich glaube, ja, wir können Beziehungen aufrechterhalten, eine Zeit lang über Zoom, aber das Allheilmittel wird das definitiv nicht.
Ja, Sie sagen, das mit dem Aufrechterhalten, das hört man allenthalben, das Neugewinnen, das Vertrauen gewinnen ist eben in sich in die Augen schauen, egal über welche Kultur wir sprechen, wesentlich wichtiger, ja.
Die Menschen sind seit tausenden Jahren darauf trainiert, die Feinheiten von Körpersprache zu deuten und daraus Entscheidungen über Fight or Flight, also über Vertrauen oder Nichtvertrauen, abzuleiten. Und wir wissen alle, letztlich auf dieser psychologischen Ebene ist Zoom ein Schauspiel, weil wir sind nicht in der Lage, diese Zeichen über den Bildschirm so zu deuten, wie wir das live können. Und das täuscht die Menschen wirklich sprichwörtlich. Ich glaube, das ist einfach nicht, was wir als Menschen können. Und dieses Vertrauensverhältnisse aufbauen, ist das absolute Grundding jeder Beziehung, jeder Geschäftsbeziehung, von allem, was wir als Menschen tun. Und wie gesagt, wenn wir uns gut kennen, funktioniert das auch ein Jahr lang über den Screen. Aber irgendwann ist dann fertig.
Ja. Jetzt haben wir bei den ganzen Gesprächen, was wir jetzt geführt haben, an ein paar Ansatzpunkten an vielen Ansatzpunkten über Luxus gesprochen und ein paar Ansatzpunkten über Nachhaltigkeit gesprochen. Wenn man von hinten anfangen, Nachhaltigkeit der Kunden und Mitarbeiterbeziehung, auch das hat etwas mit Nachhaltigkeit zu tun, weil es ja auch auf das Produkt letztendlich einzahlt. Nachhaltigkeit, mir sind die 50 Liter Wasser pro Uhr, die verbraucht werden, in Erinnerung geblieben, obwohl im Rhein, selbst in Schaffhausen, relativ weit oben am Rhein, deutlich mehr Wasser durchfließt, aber da werden halt nur 50 Liter gebraucht. Mir sind
Wissen wir nicht, wie viele Uhren wir machen?
verkaufen Sie doch undercover welche, von denen ich gar nichts weiß, oder? Und wir sind dann über die, wir sind auch über die neue Fabrik. Ich meine, auch das, was Sie da an Workflow haben, ist wesentlich effizienter und damit auch nachhaltiger als das, was Sie Morgan und wir noch gar nicht gesprochen haben. Ich habe irgendwie mal gehört oder gelesen, oder Alexander Schwenk hat das erzählt. Sie haben auch vegane Uhrbänder zum Beispiel, je nachdem, welche Kundengruppe jetzt eben danach fragt. Also auch hier geht es viel stärker Richtung Customizing rein, ja? Customized Watches, und wenn es eben auch übers Armband dann ist, also wesentlich stärker. Und ja, ich schließe mal aus dem ganzen Gespräch, dass das doch kein Widerspruch ist. Wir hatten ja die Frage gestellt, Widerspruch oder Dream Team? Dream Team weiß ich nicht genau. Widerspruch hat sich für mich mehr und mehr von Minute zu Minute während unseres Gesprächs entkräftet. Wollen Sie noch Richtung Dream Team gehen?
Ja, ich würde schon ein Stück weit Richtung Dream Team gehen, weil Sie sehen ja in vielen Industrien, haben wir ja auch unlängst wieder in den Medien gesehen, braucht es entweder Gerichtsentscheidungen oder es braucht Gesetze, um Nachhaltigkeitsverbesserungen im wahrsten Sinne des Wortes durchzudrücken. Und das hat natürlich auch ein bisschen was mit dem Margendruck und dem Preisdruck zu tun, den viele Industrien ausgesetzt sind. Und wir haben natürlich den Luxus in der Luxusindustrie, dass wir in unsere Produkte anders investieren können und langfristiger investieren können. Und wenn ich mir das anschaue, was bedeutet das für Nachhaltigkeit, dann ist es natürlich oft so, dass solche Entwicklungen wie die Verbesserungen zum Beispiel in den Edelmetallen oder beim Edelstahl, die Recyclinganteil von dem jetzt die ganze Innovation, was vegane alternative Bänder angeht, was nicht exotische Leder angeht, was die Verbesserungen in der Supply Chain von Kalbsleder angeht, alle diese Dinge, die passieren ja überhaupt nur, weil unsere Kunden und damit auch wir als Marken danach fragen und eine ganze Industrie zum Umdenken animieren. Und wir können das tun, weil unsere Kunden bereit sind, einen Premiumpreis für das Produkt zu bezahlen. Das heißt, die Motivation ist eigentlich bei uns viel natürlicher. Also wir warten nicht darauf, dass ein Schweizer Gesetz entsteht, was uns zum 100% recycelten Kunststoffbändern zwingt, sondern diese Entwicklungen, die passieren bei uns aus wirklich reinem Kunden- und Eigeninteresse und sie sind möglich. Und ich glaube schon, dass das in unserem kleinen Bereich der Nachhaltigkeit sehr zugutekommt, dass wir einfach in der Lage sind, hier wirklich auch fundamental die Dinge zu verändern, den Status quo zu verändern und Dinge über die Zeit zu verbessern und das ohne, dass die Gesetzeskeule jeweils über unserem Kopf hängt.
Können Sie heute schon die komplette Customer Journey nachvollziehen über eine Uhr? Also, Sie hatten gerade erwähnt, wie das Kalbsleder entsteht vom Uhrarmband bis hin. Und wir haben ja auch einige Metalle und seltene Grundstoffe, die in den Uhren arbeiten. Können Sie das schon komplett nachvollziehen für die Uhrenhobby?
Ja, es war die Frage, was heißt komplett? Also ich glaube, wir sind noch nicht im Zustand der Perfektion angekommen, aber wir haben wesentliche Fortschritte gemacht. Wenn wir uns anschauen jetzt mit der Chain of Custody, was die Edelmetall-Gehäusekomponenten angeht, dann können wir in der Tat das Edelmetall innerhalb jeder einzelnen Uhr zurückverfolgen bis zur ursprünglichen Goldquelle. Aber das ist natürlich bei uns auch sehr stark das recycelte Gold. Wir haben sehr stark industriell zurückgewonnenes Gold in unserem Gold. Das ist vor allen Dingen aus Elektronikgeräten, also wir sprechen hier von japanischen Fernsehern und desgleichen, was in unser Recycling-Gold reinfließt. Und das können wir wirklich zu 100% einzeln zurückverfolgen. Das ist auch heute möglich bei Alligatorbändern zum Beispiel. Und wir haben gerade einen ganz, ganz wesentlichen Schritt nach vorne gemacht. Das haben wir noch gar nicht verkündet, aber wir werden auch sehen, dass im Kalbslederbereich hier massiv sich etwas tut momentan und wir da auch in der Lage sind, deutliche Fortschritte zu machen. Das heißt, ja, über die Komponenten, über die Zeit wird das immer besser. Und natürlich auch durch die ganzen Kundendaten, die wir heute haben und die Servicedaten, die wir haben, können wir dann auch den Lebensweg der Uhr deutlich besser heute nachvollziehen, als das vor einigen Jahren noch der Fall war, wo wir hier wirklich noch handgeschriebene Produktionsbücher haben und jemand kann auch schon nach Hause kommen und dann geben wir hier die Zeile von 1972 und dann können wir sehen, an welchen Händler Ihre Uhr original verkauft wurde. Aber wir haben natürlich heute deutlich bessere Kundendaten und wenn wir jetzt sehen, was über die Möglichkeiten der Blockchain-Innovation in den nächsten Jahren noch kommen wird, dann gehe ich wirklich davon aus, dass diese gesamte Lebensdauer von den Originalkomponenten über das ganze Kundenleben einer Uhr wirklich sehr gut dokumentiert sein kann. Ja.
Das kann ja natürlich lange dauern, wenn die Uhr mal 50 Jahre hält, ne?
Definitiv, ja. Ja, aber das ist auch ein Riesenpotenzial, weil ich glaube, eben, wir können, da gibt es so viele Möglichkeiten. Sie können heute zum Beispiel die Klangsignatur eines Uhrwerks aufnehmen. Das ist komplett individuell von Uhr zu Uhr. Wir können das dann beim Service wieder einlesen, können das vergleichen, können sehen, wo Abweichungen sind und können so über die Zeit auch gut nachverfolgen, wie sich Reparaturen, Serviceinterventionen verhalten und so weiter. Ich kann heute authentifizieren, zum Beispiel über ein individuelles Bild vom Zifferblatt. Ich kann da 250 Punkte aufnehmen auf dem Zifferblatt. Jedes Zifferblatt ist individuell, kann das nachher wieder verifizieren. Also da geht auch technologisch heute schon deutlich mehr als noch vor ganz kurzer Zeit.
Gut, bis dahin erstmal ganz herzlichen Dank. Ich bin leider Gottes jetzt gerade nicht in der Lage, die Fragen aus dem Chat zu sehen, die von den Teilnehmern herkommen. Sind Sie in der Lage, das einzusehen?
Ich habe momentan hier einen schwarzen Screen, aber wir kriegen das sicher gelöst.
Ja, weil ich sehe den Chat momentan nicht und würde aber gerne noch auf ein paar Fragen aus dem Teilnehmerkreis eingehen, die sicherlich vorhanden sind. Kriegen wir das gelöst, Jessica?
Wir sind dran. Jessica hat den Kopf tief in der Studioregie.
Lieber Chris, ich kann gerne die Fragen vorlesen, wenn du möchtest.
Ah ja, super. Herr Speng, fantastisch. Hallo.
Okay. Wir haben ja eine Frage. Und zwar, wie erreichen Sie Frauen in Zeiten weiblicher Vorstandspower? Das war die erste Frage. Und dann komme ich gleich zur zweiten.
Chris, wie erreichen Frauen, so wie Sie ihn erreicht haben, über eine interessante Marke und schöne Produkte? Und wir sehen ja, dass natürlich wir zweierlei Tendenzen haben momentan im Damenuhrenmarkt. Wir haben natürlich einen sehr starken Trend hin zu den eher historisch männlich geprägten Uhrendesigns, die sehr stark von Frauen getragen werden. Traditionell bei uns der Portugieser Chronograph zum Beispiel, aber jetzt auch mit dem neuen Pilotenchronographen 41 mm beobachten wir das Gleiche. Und dann natürlich die Portofino-Linie als etwas elegantere, weiblichere Linie, die natürlich auch sich an die Kundengruppen richtet, die genau nach dem suchen. Wir sehen aber ganz klar, auch in China, auch bei den jungen Kunden, das sind sehr oft Damen, die nach einer Daily Watch suchen. Ja, das ist keine Abend- und Event-Uhr, sondern eine Uhr für Menschen, die mit beiden Füßen im Leben stehen. Und so erreichen wir die Damen, wie wir die Damen auch die letzten Jahre erreicht haben, über hauptsächlich eine interessante Marke und schöne Produkte.
Vielen Dank für die Antwort. Die Frage kam von Katharina Starley. Die nächste Frage ist auch von einer Frau und zwar von der Jelena Jentsch. Sie fragt, was sind für Sie die Top-3-Themen für die kommenden Monate, insbesondere mit Ausblick auf ein Comeback to Normal oder Comeback to New?
Ich glaube, auf der einen Seite geht weiter diese ganze Reise von dem, was wir so schön New Retail nennen, also wirklich die Verknüpfung der ganzen Kontaktpunkte zwischen den verschiedenen Medien. Das wird nochmal eine neue Dimension haben, wenn wir wirklich auf eine Normalität zurückkehren und den ganzen Verknüpfungen zwischen Live Retail und Live Events und dann dem ganzen Telefon, Chat und elektronischen Service über verschiedene Länder machen. Vor allen Dingen, wenn dann die Kunden wieder anfangen, sich international zu bewegen, ist das sicherlich ein großes Thema, was wir adressieren. Das zweite wird sicherlich die schrittweise Rückkehr zu Face-to-Face, das wird sicher ein großes Thema werden in den nächsten Monaten. Wir sehen das jetzt schon mit der Piloten-Roadshow, wo wir merken, dass wir noch sehr stark auf die lokalen Restriktionen und Genehmigungen und so weiter aufpassen müssen. Und das wird noch ein bisschen ein Jonglierspiel sicherlich dieses Jahr, wie viel dann wieder in dem New Normal stattfinden kann und wie viel noch nicht. Und dann natürlich auch zu sehen, wie sich das Kundenverhalten dann weiterentwickelt, gerade wenn dann das große Urlaubsreisen beginnt Anfang nächsten Jahres, so wie wir es momentan hoffen, abschätzen zu können. Das werden sicherlich die Themen sein, die uns deutlich beschäftigen, außerhalb vom Designen und Kreieren von schönen Produkten.
Vielen Dank. Und bevor der Ton auch in Feierabend heute geht, die letzte Frage, und zwar vom Achim Pelz. Welche Freiheiten im Konzern haben Sie als CEO innerhalb der Richemont-Gruppe und wie können Sie diese gestalten?
Gut, also in meiner Funktion, ich spreche nur im Namen von IWC und nicht im Namen der Richemont-Gruppe, aber wir sind natürlich strategisch und gestalterisch und kommerziell zu 100% verantwortlich für die Marke IWC.
Okay. Ja, dann, ich sehe gerade mit Erschrecken auf eine Uhr. Noch nicht auf eine IWC, aber das sollte ja demnächst kommen.
Weiterhelfen. Vielleicht nutzen wir den Rest der Zeit, um vielleicht persönlich kurz auf Ihre Vorlieben einzugehen. Wie kann ich Ihnen helfen?
Genau, also von Frankfurt nach Schaffhausen ist es nicht so weit. Ich komme dann persönlich vorbei. Dann kriegen wir das hin. Nee, an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, Chris, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier für uns heute die Fragen zu beantworten. Wir sind dem Thema Luxus und Nachhaltigkeit ein kleines bisschen näher gekommen. Wir sind dem Thema Luxus auch in Sachen IWC eine ganze Menge näher gekommen, weil Sie mehr als ein bisschen erklärt haben, wie was entsteht und was dahinter passiert. Die Marke ist verstehbarer geworden, selbst für die, die vorher sich vielleicht nicht so wahnsinnig viel mit mechanischen Uhren beschäftigt haben. Und darüber freue ich mich sehr, dass es heute Abend so funktioniert hat. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank.